SWR 2 Kultur aktuell.
Fällt das Wörtchen Raubkunst, dann denken wir wohl als erstes an Juden, die in der NS-Zeit enteignet wurden, an sogenannte NS-Raubkunst oder an Kunstwerke, die aus Kolonien geraubt wurden. Alles unrechtmäßige Enteignungen, zu denen sich auch diese hier gesellen, nur eben viel später, von 1945 bis 1990. Auch in der DDR nämlich, wurden Menschen ihrer Bücher, ihrer Kunst und anderer Kulturgüter beraubt. Damit beschäftigt sich heute das Deutsche Zentrum Kulturgut. Gutverluste bei seiner Herbsttagung. Uwe Hartmann leitet dort die Provenienzforschung. Grüße Sie, Herr Hartmann.
Guten Tag.
Erst einmal, Herr Hartmann, wer wurde da in der DDR enteignet?
Wenn wir über den Kulturgutentzug in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR sprechen, dann sind es drei Gruppen von Betroffenen. Für die erste Phase in der sowjetischen Besatzungszone sind es die enteigneten Großgrundbesitzer über sehr viele adlige Familien in Ostelbien, die nicht nur ihren Grund und Boden verloren haben, sondern auch die Ausstattung ihrer Schlösser und Herrenhäuser, also auch Kunstwerke. Die zweite Gruppe sind die sogenannten Republikflüchtigen, sowohl vor dem Mauerbau als auch danach, 1961. Sie haben bei ihrer Flucht in den Westen alles zurückgelassen und wenn dabei Kunst und Kulturgut in den Häusern vorgefunden wurden, wurden auch die von den Behörden eingezogen und verwertet. Und die dritte Gruppe, das ist vor allen Dingen dann in den 1980er Jahren der Fall gewesen, als der Druck sehr groß war, dass die DDR im Westen die Wiesen erwirtschaftet. Da wurden Sammler und Händler in der DDR kriminalisiert. Man unterstellte ihnen Steuerschulden und wenn diese nicht beglichen werden konnten, mussten also die Sammlungen an die Behörden abgegeben werden und auch diese wurden größtenteils in den Westen exportiert.
Also man kann es so zusammenfassen, politische Widersacher und Adlige und Großgrundbesitzer auf der anderen Seite?
Ja, wer mit dem System nicht einverstanden war und die DDR verlassen hat, der konnte aus dem Westen auf sein Eigentum nicht mehr zurückgreifen.
Und wenn man den Weg jetzt nachzeichnet, den ein Kunstwerk gegangen ist, also wo ist so ein Kunstwerk von einem politischen Widersacher zum Beispiel am Ende gelandet? Im Museum?
Das kann im Museum gelandet sein, in einem Museum natürlich auf dem Territorium der ehemaligen DDR, aber es kann eben auch in den Export gelangt sein und heute entweder im Privatbesitz in Westeuropa sein oder wenn der Kunsthändler in der Bundesrepublik das dann an einen privaten Sammler weitergekauft hat und dieser das einem Museum geschenkt hat oder das Museum direkt bei dem Händler gekauft hat, dann kann es heute auch in einem Museum in den alten Bundesländern sein oder in Österreich oder auch in der Schweiz.
Können Sie das beziffern? Also wie viel glauben Sie ist heute noch in falschen Händen?
Also der Bestand, insbesondere an Bodenreformgut, ist in Museen in den neuen Ländern sehr hoch. Wir haben nach wie vor aber auch keine belastbaren Zahlen, weil hier in den vergangenen Jahren und natürlich erst recht von 1989/90 da kein Personal abgestellt wurde. Aber nehmen wir ein ganz prominentes Beispiel, wenn Sie in Dresden bei den staatlichen Kunstsammlungen in die Albertina gehen, in der Vorhalle, steht eine große Skulptur von Balthasar Permoser, die stand vor 1945 in einem Schloss und kam in die staatlichen Kunstsammlungen schon 1946.
Und müsste eigentlich zurückgegeben werden?
Da hat es meines Wissens eine Einigung gegeben zwischen den Nachfahren der damals Enteigneten und den staatlichen Kunstsammlungen.
Bei Kunst aus ehemaligen Kolonien ist es ja heute noch so, dass ein Land erst einmal Anspruch anmelden muss. Also ganz formell, ganz offiziell. Ist es auch so bei der Kunst, die die DDR beschlagnahmt hat? Also muss man sich erst einmal beschweren?
Ja, das war auch der Fall, dass die Politik im Zuge der deutsch-deutschen Vereinigung dort gehandelt hat. Und zwar mit dem sogenannten Ausgleichsleistungsgesetz. Aber das stellt eben heutzutage auch vielfach ein Problem dar. Viele wussten nicht davon oder hatten zu der Zeit ganz andere Prioritäten, sodass wir rein juristisch jetzt wieder oft das Problem haben, es finden sich durch Forschung Objekte. Aber die Betroffenen haben damals keinen Antrag gestellt und somit kann dann auch jetzt nicht einfach ein Verfahren zur Rückübertragung in Gang gesetzt werden, weil dann die entsprechende gesetzliche Grundlage ja nun nicht mehr vorhanden ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass man bei diesem Kunstraub nicht ganz so sensibilisiert ist wie bei NS-Raubkunst oder bei Kunst aus ehemaligen Kolonien. Nehmen Sie bei den Museen und bei den staatlichen Behörden einen Unwillen wahr, diese Kunst zurückzugeben?
Ein Unwillen nicht, einfach aus dem Grunde, dass die Kolleginnen und Kollegen, die heute in Museen Verantwortung tragen, dadurch, weil wir uns nun 20 Jahre mit der Problematik NS-Raubgut schon beschäftigen, nun auch mit dem kolonialen Sammlungskontexten, sie sehr wohl wissen, dass wir die Herkunft der Objekte hinterfragen müssen und sie ebenso aus museumsethischen Gründen nicht darauf beharren wollen, dass solche Objekte in ihren Sammlungen bleiben. Aber speziell die Problematik der Entziehung in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR ist auch 30 Jahre nach Mauerfall und deutscher Vereinigung doch eher noch ein Thema für die Kolleginnen und Kollegen in den Museen in den neuen Ländern. Und vielfach sehe ich und höre ich, dass Kolleginnen und Kollegen in den alten Ländern, in den Niederlanden, in Frankreich, in Österreich und überall dorthin wurde auch exportiert, von all diesen Vorgängen sehr, sehr wenig wissen oder gar nichts wissen.
Wenn wir nochmal zurück auf ein konkretes Beispiel gehen. Ihr Zentrum berät und unterstützt ja Einrichtungen, aber auch Einzelpersonen, wenn sie gerechte Lösungen suchen. Also wenn zumindest ihr erlebtes Unrecht anerkannt werden soll. Wie helfen Sie da konkret?
Ja, das sind in der Regel Anrufe, Briefe, E-Mails, wo der Fall geschildert wird. Ein Beispiel, das noch gar nicht so lange zurückliegt, dass mich eine ältere Dame anrief, die die Situation schildert, dass sie im Sommer 1989 einen Ausreiseantrag gestellt hatten, der auch genehmigt wurde. Aber sie hatte ein Gemälde, zu dem erklärt wurde, das können sie, weil es national wertvoll ist, nicht in die Bundesrepublik ausführen. Und man ihr empfohlen hat, es an das Museum der Stadt zu verkaufen. Da befindet es sich heute noch. Sie haben dafür damals 500 Mark der DDR erhalten. Und wenn man dieses Gemälde vergleicht mit ähnlichen Auktionserlösen dieses Künstlers, den ich jetzt einmal nicht nenne aus Diskretionsgründen, da könnten Sie, wenn Sie die entsprechende Nachfrage haben, 30.000 bis 35.000 Euro erzielen. Also das ist dieser Punkt, damals in dieser Drucksituation einer Ausreise aus der DDR doch nicht daran scheitern zu lassen, dass man dieses Gemälde mitnehmen kann, aber heute sich dennoch ungerecht behandelt zu fühlen, weil wenn es im Eigentum geblieben wäre, dann hätte man jetzt irgendwann vielleicht den Kindern ein wertvolles Kunstwerk vererben können.
Aber dieses Geld kann man heute nicht mehr zurückbekommen?
Nein, da gibt es keine gesetzliche Grundlage, zumal ich eben auch diese Frage gleich der Dame gestellt hat, ob sie dann nach den von mir schon erwähnten gesetzlichen Grundlagen Anfang der 90er Jahre einen Antrag gestellt hatte und das verneinte sie.
Heute lädt das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste zu einer digitalen Herbsttagung mit dem Leiter des Fachbereichs Provenienzforschung, Uwe Hartmann. Konnte ich über die Aufarbeitung reden, die auch heute, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, nicht zu Ende ist, die Aufarbeitung der Kulturgutverluste in der DDR. Dankeschön für das Gespräch, Herr Hartmann.
Gerne.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.